Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Servus, ich bin der Flo.
Hallo, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Wir haben uns erst vor einer Woche schon wieder hier zusammengesetzt und haben noch vor dem Bayern-Spiel eine Folge aufgenommen, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch besser läuft, als wir erwarten. Oder eigentlich eher in der Erwartung,
dass es schlechter läuft. Wir wollten es einfach ersparen und verfluchen uns jetzt dafür, dass wir es jetzt bearbeiten müssen.
Jetzt sitzen wir eine Woche später wieder da. Es ist so schlecht gelaufen wie befürchtet. Und wir sind zum ersten Mal seit 20 Jahren aus der Champions League Gruppenphase rausgeflogen und finden uns in der Europa League wieder. Dazu dann am Wochenende ein, sagen wir mal, unglückliches, aber nicht unbedingt unverdientes 2:2 gegen Osasuna. Mhm. Damit stehen wir nach einer enttäuschenden Woche und jetzt müssen wir uns wieder damit auseinandersetzen. Wie geht's uns damit?
Und du hast vergessen, also heute das Freundschaftsspiel gegen Boca Juniors im Namen von Maradona auch noch verloren haben.
Nein, wir haben es im
Elfmeter verloren, habe ich ja gesagt.
Außerdem haben wir 3 Millionen dafür eingenommen, was aktuell, glaube ich, dann auch okay ist. So gesehen haben wir 3 Millionen gewonnen heute und die letzten...
Das Wintertransferfenster kann kommen.
Geld von einer Diktatur, aber ich sage, das ist scheißegal.
Es steht in der langen Tradition des FC Barcelonas, die Goldstaaten abzuklappern mit ein paar Millionen.
Aber ich finde es auch generell gut, in dieser so wichtigen Phase für den Verein einfach direkt auch mal ein Freundschaftsspiel einschieben, wo man mal nach Saudi-Arabien fliegt, damit man ja keine Regeneration hat unter der Woche.
Es ist eine parlamentarische Monarchie, will ich jetzt schon noch anmerken. Auch wenn ich
alle unsere Zuhörer aus Saudi-Arabien.
Für den saudi-arabischen Geheimdienst. Der
uns also dieses Podcast kann man auch noch sponsern. 3 Mille können wir schon gebrauchen.
Können wir schon unter uns aufteilen.
Wie war das? Fly Emirates? Ja, wurscht.
Ja.
Ja. Also, fangen wir an mit dem Bayern-Spiel.
Scheiße.
Ja, muss halt doch sein. Flo, deine Eindrücke, deine Analyse, können auch gerne noch das Thema mitnehmen, dass die Europa League Auslosung dann gleich noch Napoli als Gegner ergeben hat, den
das vermutlich andere schwersten Maradona.
Ja, und wahrscheinlich die stärkste Mannschaft, die möglich war. Ja. Genau. Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich? Trauma schon überwunden?
Ich glaube, sobald ich ein Trauma gedenke, überwunden zu haben, werde ich retraumatisiert von neuem. Also Barcelona, ich schicke euch meine Psychotherapeutenrechnung.
Kann der Verein leider nicht mehr bezahlen.
Es kostet keine 3 Mille. Also das ist schon drin vielleicht. Es war wieder mal eine schwere Woche. Ich denke mir jedes Mal, es sollte vielleicht leichter werden, weil es nur schwere Wochen sind. Aber gefühlt wird es nicht unbedingt leichter. Es wird immer frustrierender, weil ich denke, irgendwann muss der Knopf aufgehen. Genau, aber er tut es nicht. Ich meine, gegen Bayern habe ich es mir nicht erwartet, ganz ehrlich. Ich hätte es mir fast noch schlimmer vorgestellt. Bayern im eigenen Stadion mit mehr oder weniger Rarbesetzung. Es hätten ein paar Ausfälle, was zu unserem Glück passiert ist. Aber ja, sie haben, ich muss sagen, angefangen haben sie nicht so schlecht. Die ersten 15 Minuten waren sie nicht so schlecht.
Ja.
Da gab es einen krassen Patzer von Ter Stegen, wo er genau beim Rausspielen in die Füße vom Bayern-Spieler passt und Busquets, glaube ich, innerhalb der ersten 10 Minuten Lewandowski mit dem gelbwürdigen Foul im Strafraum umholzen muss. Dann natürlich ein Tor von meinem absoluten Nemesis als Bayern-Spieler, Thomas Ponyhof Müller, was mich gleich wieder in Rage versetzt hat.
Ja, was?
Halt auch dieses jubelnde Gefries auch noch. Ja. Und Mingesser schaut einfach richtig, richtig schlecht aus bei dem Tor. Und dann schaut Ter Stegen ziemlich schlecht aus, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich mir, wie ich es zuerst gesehen habe, dachte ich, ja, es muss ja Flatterball oder so. Mit jeder Wiederholung flattert der Ball weniger. Und ich dachte mir, den musst du eigentlich irgendwie haben. Also du musst, wenn dann musst du den ins Gesicht kriegen oder irgendwas.
Ja,
den
muss weiter oben sein, die Hand. Ja.
Also das war wirklich, wirklich schlecht. Auch ein Grund, warum ich irgendwie der Stegen schon langsam ein wenig angezählt fühle. Also die letzten Jahre hinüber schon, also über schon einige Fehler immer wieder eingestreut, nicht mehr so stark wie davor. Wahrscheinlich auch mit der langen Verletzung zusammenhängend, aber für mich nicht mehr so unumstritten. Ich mag ihn total. Also ich finde es extrem sympathisch. Ist einer meiner Lieblingsspieler im Kader. Ich möchte eigentlich nicht diese Debatte führen, aber ich glaube, es wird langsam eine Debatte, die zu führen ist.
Ja, die Debatte wird ja auch schon geführt. Ich habe es auch vor ein paar Tagen gelesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aus den letzten 7 Schüssen aufs Tor sind 5 Tore entstanden. Ist nicht natürlich nicht rein dem Torwart anzulasten, aber ist halt auch keine Statistik, die sich schön liest. Vor allem, wenn du dann halt so dir anschaust, wie das zweite Tor gegen die Bayern. Das ist halt schon so ein Schuss, den kann man halt.
Mhm. Ja, wie heißt der Keeper von Ajax? Onana, ist das der?
Onana, ja, der ist eh heute schon im Sommer vertragsfrei. Ist heute schon mit Barca in Verbindung gebracht worden und hat ihn
ein Interview gesagt. Der war ja auch von der Jugend, oder?
Ja,
das ist einer von den Eto'o-Spielern.
Genau, und der hat doch heute im Interview gesagt, also wenn er wechselt, ist Barca immer seine erste Wunschdestination und er steht regelmäßig mit ihnen in Kontakt. Da hat es geheißen, er sei sich mit Inter schon einig, das hat er heute wieder relativiert. Also guter Mann, würde ich mal sagen. Ja, aber ich habe mir dann bei Bayern tatsächlich gedacht, dass wir in der zweiten Hälfte komplett auseinanderbrechen und sie über uns drüber fahren. Das ist zum Glück in Torzahlen nicht unbedingt passiert, spielerisch schon eher. Aber wir sind noch eher etwas mit einem blauen Auge davon gekommen und nicht mit einem 6-0 oder
für 7-0. Alle, die das Spiel nicht gesehen haben, es ist 3-0 ausgegangen. Also ja, 3-0 bei 3-0 reden wir mittlerweile von einem blauen Auge.
Ja, 3-0 war vor ein paar Jahren mal eine richtige Demütigung. Aber auch einen Gegner 3-0, also abzufertigen, war eigentlich ein richtig fertig zu machen. Jetzt muss froh sein.
Barca sprengt diese Grenzen. 4-0 gegen Paris, weil der ja 6-1 gewinnen. An die ganzen Niederlagen. Genau. Am Wochenende, das Osasuna-Spiel war sehr zerfahren, meiner Meinung nach. Was ich recht einen coolen Stat finde, ist, dass sowohl Nico als auch Abde ihr erstes Ligator in El Sadar geschossen haben. Und zwar nachfolgend wie Elias und Ansu Fati. Mhm. Ansu Fati auch damals vor 2 Jahren. Also das scheint ein guter Boden für die La Masia-Spieler zu sein.
Das bedeutet, Nico geht bald zu Leipzig und verscheißt seine Karriere. Das können wir das daraus ableiten.
Ja, 50-50-Chance bis jetzt, historisch gesehen. Aber ja, also wie wir schon, glaube ich, die letzten Folgen, wie ich das, ich komme langsam vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Halbwegs nicht schlecht gespielt, dann irgendwie die Tore gemacht, dann am Ende wieder komplett zerfallen, defensiv sich reinpressen lassen, das Tor. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es unausweichlich sein wird, dass Osasuna noch irgendwie diesen Ball über die Linie drückt. Dann war es noch Jimmy Avila, der ja vor seiner schweren Verletzung letzten Winter großes Transfergerücht bei Barca war, dass die ihn holen, wo er unglaublich gut in Form war. Ja.
Dann wurde Braithwaite geholt.
Genau. Ist so.
Also, gut, alles aufgegangen.
Der hat jetzt eine gravierende Verletzung. Die wechseln sich ab.
Ja, lieber bei uns dann als davor.
Ja, also, und dieses Freundschaftsspiel heute, das unnötig irgendwie in der wichtigen Phase mittendurch mal schnell. Wohin? Saudi-Arabien oder? Ja. Nach Saudi-Arabien fliegen. Ich meine, unverständlich für mich. Nachvollziehbar, ja, wegen der Kohle, aber unverständlich. Und natürlich auch da, wenn du da dann wieder ein 1-1 spielst und dann im Elfen verlierst, auch nicht unbedingt ein Boost für die Moral. Aber
ja, wenn man aber die Aufstellungen anschaut, das haben die Spieler gespielt, die bis jetzt überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind. Und insofern würde ich jetzt das Ganze nicht als besonders belastend sehen, aber du hast vollkommen recht, das ist wahrscheinlich eine gewisse Regelmäßigkeit oder dem Team besser täte, als jetzt nach Saudi-Arabien zu fliegen. Das ist nach fucking Saudi-Arabien. Ja, aber gut.
Katar geht's? Und Saudi-Arabien abgehackt.
Ja. Na, Katar haben wir uns noch nicht ausgelassen. Ja, ja, also ich fand das Osasuna-Spiel eigentlich ganz gut. Ja. Es war ein schwieriges Spiel. Es sind in der ersten Halbzeit hat Osasuna, glaube ich, 4-mal so viele Fouls begangen wie Barcelona. Der Schiedsrichter hat etwas unverständlich oder nicht nachvollziehbar für mich gepfiffen.
Das stimmt, ja.
Spanisch.
Spanisch gepfiffen, er und sein Bruder, wie wir auf The Zone erfahren haben. Der Bruder ist ja Linienrichter. Sind das die Hernandez-Brüder oder so? Ja, egal. Auf jeden Fall, es war nicht ganz nachvollziehbar, wie er gepfiffen hat. Ich finde auch, dass ein Elfmeter nicht gegeben wurde für Barcelona in der letzten Spielminute der ersten Halbzeit.
Ja.
Und ich finde, die erste Halbzeit war eigentlich eine sehr, sehr gute vom FC Barcelona. Also mir hat es gefallen, es hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Aber ich finde, fußballerisch insofern verdient dann den Ausgleich kassiert, weil wir aufgehört haben, unseren Fußball zu spielen. Das muss ich Xavi ankreiden, dass er dann auf eine Viererkette umgestellt hat und eigentlich nur mehr das Ergebnis halten wollte. Und wie oft funktioniert der Ergebnis halt? Aber ich habe noch nie gesehen, dass das funktionieren würde. Ja?
Aber genau das ist halt das Ding. Es ist eigentlich auch wieder die Kondition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Xavi da an der Seitenlinie steht und sich denkt, weißt du was, ist das eine geile Idee, ich bringe den Mingueza, weil der ist in mega Form. Der Junge
als Außenverteidiger.
Gegen Bayern hat er das schon bewiesen.
Der Junge, der bringt das Ding jetzt nach Hause und wir sind auf der sicheren Seite. Sondern es ist halt einfach dieses Problem, dass die Fitness einfach nicht stimmt scheinbar. Also ich hoffe, es ist auch nur die Fitness und es ist nicht auch, dass inzwischen schon auch auf diesem Level schon das mentale Problem reinkommt und nicht erst wenn das Champions League Viertelfinale gegen ein großes Team
3-0 mitspielt.
Ich glaube auch.
Aber das muss man halt dann auch wieder loswerden. Ich befürchte nämlich auch, dass das auch noch mit reinkommt. Aber das Hauptproblem ist halt einfach schon, glaube ich, dass sie ab Minute 65 nicht mehr das eigene Spiel durchziehen können. Und das finde ich ist halt
auch. Und das nicht nur gegen Gegner wie die Bayern, wo du sowieso schon schwer tust, sondern ja, gegen jeden Gegner.
Gegen niemanden. Einfach gegen niemanden. Wahrscheinlich könntest du es im Cup gegen den Drittligisten nicht über 90 Minuten durchziehen, weil der Drittligist wird rennen wie die Sau. Und das können die Barca-Spieler halt einfach nicht mehr, scheinbar. Und das ist genau dieses Problem. Und deswegen stehst du dann halt immer hinten drin. Und da sieht man aber auch mal, dass jetzt so als Barca-Fan ist man es ja gewohnt, gegen Mannschaften zu spielen, die hinten drin stehen. Und da sieht man, wie schwer es ist, da durchzukommen. Aber diese Spiele jetzt, oder diese Saison von Barca zeigt auch, wie gut die anderen Mannschaften es eigentlich verteidigen. Mhm. Weil gegen Barca ist es nicht schwer durchzukommen, wenn sie hinten drin stehen.
Ja.
Und deshalb wohl deutlich schlechtere Spieler auf der anderen Seite stehen. Also da stimmt dann einfach die defensive Organisation nicht. Du merkst, dass die ganzen Spieler können es nicht, kennen es nicht, wie auch immer. Es sind ja auch immer jetzt du siehst immer die ganze Problematik mit den Außenverteidigerpositionen. Du hast ja immer vier Innenverteidiger spielen eigentlich.
Ja.
Und auch der Araujo ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, aber halt kein Rechtsverteidiger, der irgendwie offensiv Druck machen kann.
Dazu fehlt ihm das Spiel, also ich möchte jetzt sagen, die Passtechnik vielleicht ein bisschen und die Übersicht, um die Pässe zu spielen.
Er wäre auch nicht, er ist ja auch kein spieleröffner Innenverteidiger, dann ist er definitiv kein rechter Verteidiger.
Ja.
Also im modernen Fußball. Und genau das Problem hast du halt. Und dann gehst du hinten raus immer ein. Aber ich muss sagen, mich hat das Osasuna-Spiel mehr geärgert als das Bayern-Spiel. Bei Bayern habe ich mir gar nichts erwartet. 3-0 ist...
Deine Erwartung ist eingetroffen.
Ja, und vor allem nachdem sie eigentlich gut begonnen hatten, finde ich, oder?
Also das ja, ist genau. Ja. Bis zum ersten Gegentor, das blöd gefallen ist, hat es für mich gepasst. Danach hast du auch gesehen, die Bayern... Wenn sie gewollt hätten, hätten sie noch 7.
Ich meinte jetzt gegen Osasuna, also, dass sie gut angefangen haben. Ja?
Auch da, ja, auch da gut. Aber es ist halt dieses klassische Ligaspielmuster. Oder eigentlich ist das klassische Muster, wenn Barca die bessere Mannschaft ist. Guter Anfang und dann ab Minute 60 geht's ein. Und halt, es reicht zum Sieg oft, wenn sie es schaffen, davor kein blödes Gegentor zu kriegen. Sie haben aber auch die Neigung, nach der Führung sofort den Ausgleich zu kassieren.
Ja, also das muss auch ein psychologischer Faktor sein. Du machst diese Führung, sie ist verdient und fangst ja innerhalb derselben Spielminute quasi den Ausgleichstreffer aus. Aus dem dumm kassierten Standard, weil das Foul, das diesem Freistoß vorausgegangen ist, war ja wieder mal absolut unnötig.
Ja, das war der übermütige Gabi.
Ja,
von dem wir schon oft geredet haben, dass er so gut ist, da merkst du
halt auch, dass die Erfahrung fehlt und die... Ja. Also die Selbstentschätzung vielleicht auch ein bisschen das taktische Verständnis.
Dass er im Gegensatz zu anderen Spielern übermotiviert ist.
Ja.
Also der hat die Motivation von anderen drei Spielern. Ja, und das
ins Gute wie ins Schlechte hinein.
Ja, genau.
Ja, es fehlt ihm halt einfach noch ein bisschen das Bewusstsein
manchmal. Mittelmaß. Ja.
Also, du siehst es ja einfach, er macht einfach so viele dumme Fouls und eben als ein Spieler seiner Statur und auf seiner Position sollte nie jedes Spiel an der gelben Karte kratzen und wir haben sie während
dem Spiel. An der roten Karte schon kratzen, weil eigentlich.
Also er hat vorher schon 8 Fouls gehabt, bis er die gelbe bekommen
hat. Also er kratzt in jedem Spiel an der gelben und wenn er die gelbe bekommt, dann auch an der gelb-roten.
Ja, automatisch.
Aber niemals an der roten, muss man sagen. Niemals glattrot. Es wäre schon, wenn dann mehr Penetranz an Fouls, dass der Schiri irgendwann mal sagen muss. Aber ja, also ich finde es halt dasselbe Muster, das wir leider immer wieder sehen. Und umso unnötiger ist halt sowas wie jetzt heute mit dem Freundschaftsspiel gegen Booker, weil das einfach, der das mal eine ganze Trainingswoche gab. Und da kannst du jetzt nicht 2 verschlafene Jahre Kondition nachholen, aber du kannst wenigstens ein bisschen mal in Ruhe arbeiten. Und das fehlt halt jetzt wieder.
Ja. Also ja, ich meine, es ist gut, dass jetzt die internationalen Spiele mal ausgesetzt sind bis im Februar. Oder? Das heißt, du hast jetzt, obwohl jetzt kommt die Copa del Rey, das habe ich ganz vergessen.
Jetzt kommt der,
das heißt, die englischen Wochen gehen weiter, ja.
Ja, aber da kann, na, wobei. ich wollte gerade sagen, da kann dann vielleicht mal die
B-Mannschaft
die zweite Garde spielen, aber die zweite Garde ist die erste Garde.
Und vor allem, das ist heuer die einzige Aussicht auf den Titel, ja.
Ja, sowieso, aber davon gehe ich eh nicht aus, weil irgendwann kommen gute Gegner und dann ist vorbei.
Das haben wir uns letztes Jahr auch gedacht.
Das stimmt.
Aber letztes Jahr hatten wir auch noch Messi und.
Vielleicht schalten die sich
gegenseitig aus. Und keine wirklich großen Gegner in der Copa.
Ja, vielleicht schalten sie sich gegenseitig aus. Es ist, und ja, es ist einfach schön, wenn die Copa, wenn man da ein bisschen mitspielt, aber den Titel erwarte ich mir da nicht.
Und selbst wenn, ja. Also, genau. Wenn er nicht geholt wird, ist es heuer wirklich egal, ja.
Ja, darum geht es heuer nicht. Aber stimmt, leichter wird es nicht, deswegen die Pausen sind selten.
Und es ist mehr psychologisch wichtig, zumindest in der Copa eine gute Leistung aufzurufen. Ja. Aber das ist, um nochmal bei Testing anzuknüpfen und das Mentale. Ich glaube eben, dass genauso wie De Jong, Testing einfach, die eigentlich für Führungsspieler eine Führungsrolle mittlerweile übernehmen müssten, weil sie verhältnismäßig lange im Verein sind und verhältnismäßig alt, auch teure Transfers waren, nicht in der Lage sind, ihr ganzes Potenzial abzurufen. Aber ich glaube, das ist so eine Abwärtsspirale, die ansteckend ist und von der du musst dieses Pech irgendwie loswerden. Ja? Du musst ein paar Spiele dirty gewinnen und die Weihnachtszeit dazu nutzen, dich zu einerseits zu verstärken, was die Spieler betrifft, aber eben auch hoffen, dass die Kondition besser wird und dass die Verletzten wieder
die Taktik aufgeht. Aber da muss ich dir widersprechen, weil ich finde, das sind schon zwei unterschiedliche Fälle. Ter Stegen und De Jong kann ich nicht oder würde ich nicht gleichziehen. De Jong hatte letztes Jahr seine beste Saison. Also er war letzte Saison wirklich, wirklich stark.
Ist für mich auch
der Stegen ist seit 3 Jahren nicht auf dem Level, auf dem weit entfernt auf dem Level, auf dem er davor war. Und zwar jetzt nicht nur im alltäglichen Spiel, sondern einfach mit den Fehlern. Und vor 3 Jahren waren wir noch nicht so schlecht, dass man und so unerfolgreich, dass man sagen kann, wir waren in einer Abwärtsspirale psychologisch.
Ja, doch waren wir schon.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber wir haben trotzdem noch funktioniert.
Es wurde ja kaschiert durch ein Messi, ja. Das ist ja das Ding. Die Abwärtsspirale ist eigentlich seit Valverde gekommen ist, würde ich sagen, oder seitdem Neymar gegangen ist, tritt die ein. Ja? Und du hast es immer wieder kaschieren können, halt nicht bei den wirklich großen Spielen, aber du hast es ein bisschen überspielen können. Und Messi hat die Leistung erbracht, beziehungsweise dir dann sehr oft die entscheidenden Tore geschossen, beziehungsweise allein die Präsenz von Messi am Feld hat den Gegner eingeschüchtert und so weiter. Ja. Aber Tatsache ist, dass die Abwärtsspirale schon sehr viele Jahre.
Aber dann muss ich auch sagen, du kannst nicht allen dann bei allen 5 Jahren warten, bis sie wieder gut drauf sind. Also dann kannst du dir diesen Luxus auch nicht bei allen leisten. Da ist jetzt das Ding überhaupt nicht der einzige, aber ist jetzt das Beispiel, das wir herangezogen haben für diese Diskussion. Aber wie gesagt, also ich habe es ihr am Anfang gesagt, ich verstehe es, das Ding hat echt viel gebracht, er war 3 Jahre wirklich, also einer der allerbesten Keeper, wenn nicht der Beste, und war unglaublich. Aber er hat seitdem stetig abgebaut. Er ist hinten teilweise, und zwar oft mal, also öfters die Saison. Es ist nicht so, dass ihm einmal ein Ausrutscher kommt, der uns ein Tor kostet, sondern wie Paul gesagt hat, seine Statistiken sind nicht mehr so gut. Er fühlt sich auch nicht sicher an hinten, wenn du ihn drin hast. Und ich, also man hat das Gefühl, er fühlt sich selber nicht sicher, dass man da schon langsam eben diese Diskussion führt, die er auch schon in katalanischen Medien geführt hat. Aber
ja, ich meine, ich finde vor allem auch, du hast gemerkt, jetzt gegen die Bayern oder beim 2:8 gegen die Bayern, das war ja auch so ein, also auch von ihm ja persönlich ein Debakel, auch wenn er jetzt, glaube ich, für die Tore gar nichts konnte, aber spielerisch einfach so unsicher war. Und du, jetzt gegen die Bayern halt wieder gleich der Fehler. Ich glaube schon, dass er auch eben irgendwo auch das Mentale einfach mit reinspielt. Und was halt auch der Punkt ist, warum er einfach jetzt gehandelt wird, er hat halt noch einen Wert. Und es gibt wenige Spieler im Kader, die einen Marktwert haben, der auch annähernd so hoch ist, wie deren, also wie die Bedeutung der Spieler für den Verein. Weil gerade die ganzen jungen Spieler, glaube ich jetzt, die haben, keine Ahnung, Gavi hat, glaube ich, jetzt nicht den Marktwert, den er als Bedeutung hat für Barca.
Pedri wahrscheinlich.
Pedri vielleicht schon, aber... Genau, Ansu vielleicht schon, aber die will man halt auch nicht abgeben, logischerweise. Mhm. Und dann hast du halt einen De Jong, der jetzt ja gehandelt wird, was ich persönlich sehr verfrüht fände. Aber dann hast du halt ansonsten eigentlich nur Ter Stegen oder vielleicht das. Mhm. Aber ich glaube primär Ter Stegen, den du da einfach irgendwie ja, abgeben könntest und vielleicht 40, 50 Millionen kassierst und dann...
Wobei ich mir auch da nicht mehr sicher bin, bei dem jetzigen Markt, die Goalie-Transfere, die sind, glaube ich, also die haben ihren Zenit vor Jahren erreicht mit Kepa und Alisson.
Ja, weiß man nicht, wie viel wirklich am Schluss, aber halt Geld, mit dem man noch was anstellen kann. Ja. Und da gibt es wenige Spieler im Kader und ich glaube, deswegen kommt auch das Gerücht auf, jetzt einfach bei...
Und vor allem im Hinblick auf Onana, du hättest einen Ersatz... Könnte es einen Ersatz geben, der nichts kostet und wahrscheinlich noch weniger Gehalt bekäme.
Und, ja? Genau, und den Verein kennt, der die Spielweise kennt. Das ist so dieses, weil das wäre der nächste Punkt. Aber ich würde sagen, es ist auch eine Gelegenheit, um überzuleiten auf
positivere Dinge.
Wie unsere Finanzen.
Richtig, auf das der eigentlich gedachte Fokus dieser Folge. Und zwar wollte der Matthias uns mal wieder ein kleines Update geben, wie es denn mit den Finanzen ausschaut. Naja, Kurzzusammenfassung, immer noch nicht geil, aber es gibt neue Entwicklungen.
Ja, also schon im Sommer ist ja der Rechtsstreit mit Neymar beigelegt worden. Da sind 55 Millionen an Rücklagen aufgelöst worden, die als...
Genau. Das, nur kurz für die Zuhörer, das heißt, Neymar hatte Barca verklagt und Barca hatte Neymar verklagt oder gegenseitig?
Es gab vier Klagen, jeweils zwei... von Barcelona und zwei von Neymar. Neymar hatte Barcelona
wegen diesem Bonus
und ja, die Loyalty oder den Signing-Fee verklagt. Den hat er eingefordert. 2016 hat er verlängert. Da wurde ihm eben ein Signing-Fee zugesagt oder ein Loyalty-Bonus. Und ein Jahr später ist er ja weggegangen.
Aber er hat auf dem Papier die Vorgaben erfüllt, oder? Es hieß es nicht damals, er muss bis 31.07. oder so bleiben und er ist am 1.08. gewechselt? Oder?
So, auf dem Papier schon, aber ein Streit vor Gericht ist zugunsten vom FC Barcelona diesbezüglich entschieden worden und offensichtlich war sich Neymar nicht so sicher, dass er das gewinnen kann. Weil es ja offensichtlich war, dass die Verhandlungen schon vorher stattgefunden haben mit Paris. Und insofern hatte Barcelona, dieses also noch unter Bartomeu, das Geld beim Notar hinterlegt. Das waren eben so rund 55 Millionen, die eben dann als Rückstellung geführt wurden. Und dieses Geld, nachdem man sich eben mit Neymar geeinigt hat, dass alle die Klagen zurückziehen und man sich freundschaftlich trennt, was ja eigentlich eine Bestätigung ist, dass eher Barcelona im Recht war, weil ich glaube nicht, dass Neymar aus Gutherzigkeit auf das Geld verzichtet hat. Ja.
Er wollte seinen alten Freund Bartolomeo nicht schaden.
Ja, vielleicht war es ihm auch irgendwann zu blöd. Also.
Naja, also 55 Millionen, das sitze ich aus, ehrlich gesagt. Ja, also das, wenn ich im Recht bin, dann warte ich auch 10 Jahre auf 55 Millionen. Aber
ich nicht.
Nicht? Okay. Mhm. Ja, das zeichnet dich natürlich wieder aus. Ja. Aber ja, ich schon. Und diese Rücklagen werden eben als Gewinn heuer verbucht. Und somit steht ein bisschen Cash im Jänner zur Verfügung, um möglicherweise neue Spieler zu verpflichten. Hinzu kommen noch Rücklagen, die gebildet wurden, weil man in der Höhe von 45 Millionen, weil mehrere Prüfungen durchs Finanzamt anstehen und man vorsichtshalber eben diese 45 Millionen beiseite gelegt hat.
Beim Notar des Vertrauens, der muss viel Cash zu Hause rumliegen haben. Wenn er
ich glaube, das liegt einfach nur am Konto. Ja, aber du, beim Notar hinterlegst du es, um sozusagen den Vertrag zu erfüllen, aber eben
ist noch nicht freizugeben.
Genau, ja. Mhm. Und da ist man auch guter Dinge, dass diese Prüfungen gut verlaufen werden und das Geld dann nächstes Jahr eben oder dieses Jahr auch als Gewinn verbucht werden kann und somit 90 Millionen Gewinn hätte, die etwas unerwartet und kämen. Ja,
ja, aber was so ein bisschen, wenn dann ja 100 sogar.
Genau 100, ja, genau. Mhm.
Und also quasi schon ein Dreizehntel der Schulden weg.
Wenn du es da rein investierst, was ich eher nicht glaube. Aber genau, das wollte ich eben fragen. Wenn das als Gewinn verbucht wird, kannst du das dann alles auch wieder ausgeben? Oder als Teil musst du einen Teil verpflichtend zur Schuldentilgung heranziehen, zum Beispiel?
Also ich glaube, da spielt wahrscheinlich eine Rolle, wie du dich im Moment die Finanzierung aufgestellt hast. Was auf jeden Fall nach wie vor greifen würde, ist das Salary Cap von La Liga. Du kannst eben ja nur 1% von deinem Umsatz, und das wäre auch ein einmaliger Gewinn, das ist ja nicht etwas, worauf du jährlich planen kannst. Und von diesen 100 Millionen könntest du nur 1%, 15%, glaube ich, für Spielergehälter ausgeben.
Okay.
Also oder für Transfers. Ja, aber das wäre halt ein kleiner Lichtblick, mit dem man vielleicht eben was bewegen könnte, eben auch Schulden tilgen, was ja nicht so wenig wäre. Ja. Und ja, das ist eine gute Nachricht, die sich eh schon im August abgezeichnet hat, aber die jetzt im Hinblick auf das Transferfenster im Winter vielleicht wesentlich sein könnte.
Ja. Und es ist ja nicht so, als würden wir niemanden brauchen, den man vielleicht im Winter verpflichten könnte. Also kommt gerade gelegen, würde ich sagen.
Ja, aber das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum wir Demir die nächsten Spiele nicht mehr sehen werden, weil der hat schon 9 Spiele mit der ersten Mannschaft bestritten.
Und ab dem 10. wird die Kaufpflicht schlagen, oder?
So ist es. Und sollte er überhaupt bei Barcelona bleiben, wäre es natürlich besser, wenn er erst im Februar oder spät im Jänner das 10. Spiel bestreitet, weil dann diese 10 Millionen später wahrscheinlich erst im nächsten Geschäftsjahr zu verbuchen werden. Ja? Und somit könnte das ein Grund sein, warum Demir jetzt oder Abde immer den Vorzug zu Demir bekommt. Ja?
Anderer Grund wäre aus meiner Sicht, dass er auch mehr überzeugt hat auf dem Spielfeld, aber
also, das, wenn Demir gestartet hat, und das war das letzte Mal gegen Benfica, da war er eigentlich der beste Mann in der ersten Halbzeit. Ja.
Also, Treffer und ein sehr guter Schuss.
Stimmt, das stimmt. Benfica hatte ich. Stimmt.
Also,
aber das dürfte schon Kalkül sein, wie du sagst, glaube ich auch. Also, da haben sie ihn, glaube ich, über die ganze Saison nicht so viel eingesetzt. Also, ich meine, am Anfang ist es auch gleich nicht gelaufen, aber da ist schon vielleicht ein bisschen Vorsicht gewesen mit. Wir müssen schauen, dass wir nicht zu schnell
gekauft haben. Ja, oder jetzt vor allem, wenn du quasi so kurz vorm Jahreswechsel bist. Mhm,
genau. Und mit Update offensichtlich doch jemand hast, der die Position gut spielen kann. Dembele hat sich ja nicht empfohlen am Wochenende. Also da ist mir ein Demir und ein Update 10-mal lieber.
Aber das Gute ist, er hat sich auch für die Premier League nicht empfohlen.
Guter Punkt. Ja, aber es ist eine spannende Zeit Und gestern ist ja der Vertrag mit CVC, ein Equity, Private Equity Fonds von der spanischen Liga beschlossen worden. Also es geht ja da um die Finanzierung der eine Sonderfinanzierung der spanischen Liga, die im Gegenzug ja ihre unter anderem Fernsehrechte in Höhe von 10% auf 50 Jahre abtreten, dafür jetzt 2 Milliarden Euro bekommen, die sie unter den 42 Vereinen der Primera und Segunda División aufteilen. Real Madrid, Athletic Bilbao und der FC Barcelona haben sich dagegen entschieden, haben dagegen gestimmt. Mittlerweile auch eine vierte Mannschaft, zwei weitere Mannschaften, von denen nicht bekannt ist, weil, wer es war. Weil die Kritik des FC Barcelona und Real Madrid ist einfach, dass die, auf 50 Jahre die 10%, die abgetreten werden, ein Vielfaches ist von diesen 2 Milliarden.
Die sie halt jetzt direkt gleich kriegen, aber.
Die sie jetzt kriegen würden, aber die sie ja auch zurückzahlen müssen. Es ist ja nicht so, dass das dann nicht zurückgezahlt werden muss. Der Real Madrid hatte, Barcelona und Bilbao hatten ja einen Gegenvorschlag über eine Finanzierung einfach auf 25 Jahre angeboten, was meiner Meinung nach viel mehr Sinn machen würde. Du hättest keinen Partner, der Rechte innehat, aber du müsstest halt deinen Kredit zurückzahlen. Ja? Aber so wie sich die Liga entwickelt hat, ist anzunehmen, dass die Fernsehrechte mindestens genauso viel ihren Wert behalten werden. Ich meine, jetzt ohne die großen Stars vielleicht leicht rückgängig sein wird, aber dennoch diese Private Equity Fonds, dieses CVC, wird ein Vielfaches von dem, was sie in die Liga stecken, zurückbekommen. Ja, also
die machen das ja auch nicht als Wohltätigkeit,
ja, sondern es ist nicht Wohltätigkeit, oder? Wie wenn du dir einen Kredit auf der Bank nimmst und 6% Zinsen zahlst, sondern die bekommen bei einer Stagnation der Ligarechte über diese 50 Jahre ein 13-faches von dem, was sie investiert haben. Ja?
Also, weil sie investiert haben und wieder zurückgezahlt bekommen. Also,
das fließt aber schon mit ein. Ja,
ja, okay, ja, aber trotzdem, es ist ja, ich meine, was sind die Premier League-Rechte, waren jetzt, glaube ich, knapp 2 Milliarden, oder? War da nicht, oder war es das letzte oder vorletzte Rechtepaket?
Das weiß ich nicht. Die Champions League sind 2 Milliarden, weiß ich zum Beispiel, ja.
Also, natürlich, La Liga hat nicht dasselbe Niveau, aber da sieht man schon, das lässt sich in 10 Jahren wahrscheinlich, ist das Geld über TV-Rechte eigentlich wieder drin. Und es sind einfach über 50 Jahre. Sind 10%.
50 Jahre, ja. Das ist absolut unverständlich, wie die Vereine sich darauf einlassen konnten. Vor allem der Vorschlag vom FC Barcelona, Real Madrid und Bilbao war nicht schlecht, ja. Fremdfinanziert, 2 Milliarden, dasselbe Geld, ja. Und du hast aber viel weniger Verpflichtungen. Und es ist eben erstaunlich, dass eben nur 2 weitere Vereine, von denen wir eben nicht wissen, dann auf den Zug aufgesprungen sind. Und Barcelona unterstützt haben.
Also ja, aber gut, das heißt jetzt, das ist jetzt durch, das steht fest, das wird kommen.
Ja, oder? Wobei der FC Barcelona und Real Madrid sie einerseits und Athletic Bilbao vor Gericht gehen, den Vertrag nicht unterschrieben haben. Mhm. Das Geld für die Vereine wird zurückgelegt.
Okay.
Die können jederzeit einsteigen, es wird auch verzinst, rein theoretisch, also jederzeit könnten sie da einsteigen, aber im Moment schaut es danach aus, dass wieder mal vor Gericht gezogen wird, um zu versuchen, das zu verhindern. Ja,
wobei, aber die anderen Vereine kriegen jetzt ihr Geld, also nur die 3 Querulanten quasi kriegen ihr Geld.
Die bekommen ihr Geld, ja, und es ist aber zusätzlich, hatte die Liga sich schon von CVC versichern lassen, dass sie den Anteil des Geldes über einen anderen Kredit bekommen würden, der jetzt ausgezahlt werden müsste, falls ein Gericht diesen Beschluss blockieren sollte. Ja. Also die Vereine würden jetzt auf jeden Fall ihr Geld bekommen.
Also über Umwege, falls das Gericht sagt, okay, hey, stopp.
Ja, über einen Kredit eben auch, ja. Und ich meine, Debas Argument ist ja immer, dass CVC ein strategischer Investor sei, ein Private Equity Fonds. Warum, wie das ein strategischer Investor sein soll, im Gegensatz zu Investmentbanken, wie es eben Barcelona unter anderem vorgeschlagen hatten.
Vielleicht investieren Sie, ist es ein strategisches Investment in die Person Theodas, ja, die da schön investiert wird, weil das klingt schon so.
Mein Ferienhaus in Florida sagt, dies ist ein strategisches Investment.
Florida.
Und das Interessante aber an diesem Vertrag ist halt, dass es Infrastrukturmaßnahmen stärken soll. Ja? Nur 15% darf in Spielergehälter, also von dem, was die Vereine ausgeschüttet bekommen, darf in Spielergehälter oder Spieler fließen, der Rest muss für Infrastruktur investiert
werden. Beinhaltet Infrastruktur auch Schuldentilgung oder ist es wirklich eine Infrastruktur? Das bedeutet, eigentlich muss Barca den Großteil des Geldes in das neue Stadion stecken. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die restliche Infrastruktur...
Also über diese Details müsste man sich nachlesen, aber natürlich im Hinblick auf einen Stadionbau wären die 200 Millionen natürlich nicht schlecht. Ja? Und auch auf 50 Jahre, wenn du es dann so rechnest, gut, ja. Ich glaube auch, dass anscheinend denkt auch Goldman Sachs, bei denen Barcelona ja einen Kredit laufen hat und die ja auch den Stadionbau finanzieren sollen, darauf, dass dieser Vertrag mit CVC unterschrieben wird. Ja. Was aber natürlich bitter wäre, wie du vorhin sagtest, Flo, ja, weil im Sommer hat man den Vertrag nicht unterschrieben und Messi eben ziehen lassen. Mit dem Geld hätte man wahrscheinlich Messi halten können. Ja.
Ja.
Aber
also wenn das der Fall ist, dann
bedeutet, wir haben am Ende dieser
schaut Woche der Laporta auch nicht so gut aus, retrospektiv, muss man sagen.
Und wir haben am Ende dieser Woche nochmal einen neuen Grund gefunden, um depressiv zu sein. Aber ja, also finde ich auch, wenn jetzt wirklich schlussendlich derselbe Deal rauskommt, wie der im August auf dem Tisch lag. Und ja, Barca hat versucht, oder Barca Madrid und Bilbao haben versucht, Alternativen vorzulegen, aber du musst ja auch in gewisser Weise deine Partner kennen und in der Situation sind halt alle Profiteams Partner und musst halt wissen, wenn du da keine Chance hast durchzukommen, dann bringt dir das auch nichts. Und dann hätten wir halt einfach im August den Deal unterschreiben können und Messi behalten und dann...
Wobei bei 15% ja, von dem, was du damals ausgeschüttet bekommen hättest, weiß ich auch nicht, ob es gereicht hätte, um selbst Messi zu halten. Ja,
Weil, vielleicht ohne Griezmann. Ja, das stimmt, man weiß es nicht, aber das Ding ist, für die Optik ist es dann auch fast schon wurscht.
Ja,
blöd schaut es aus.
Blöd schaut es aus, allerdings. Und es ist sicher nicht die beste Lösung oder es ist sicher eine der schlechtesten Lösungen. Aber wiederum ist es sicher nicht schlecht, dieses Ass im Ärmel zu haben, wenn man im Hinblick auf unsere derzeitige Finanzsituation. Und da es ja wirklich schwer sein dürfte, jetzt ohne Messi Sponsoren zu finden, die annähernd oder das zahlen, was wir bis dato bekommen haben. Ich
meine, was auch schon unter Marktwert war eigentlich für den Verein dieser Größe. Aber jetzt kann man halt noch weiter runter.
Also ohne Messi ist der Verein weniger wert. So wie sie spielen derzeit, schafft man sich auch nicht viele Verehrer unter den Sponsoren, glaube ich. Und das ist halt auch wieder, also es ist alles schwierig. Ich glaube,
das ist halt auch das ganz, ganz gefährlicher Trend,
auch von Covid wahrscheinlich nicht so spendierfreudig gerade. Also es ist echt das ganze finanzielle Klima ist derzeit sehr unpassend. Auch, dass halt unser Sponsorenvertrag genau jetzt ausläuft. Wenn du sagst, okay, wir hätten den vor 2 Jahren abgeschlossen und hätten jetzt 6 Jahre in Laufzeit, dann wäre es halt...
Genau, ich meine, Nike läuft und die zahlen noch weit über verhältnismäßig viel im Vergleich auch mit anderen Vereinen.
Ja, aber sie zahlen es auf andere Art und Weise zurück, und zwar dass dann, indem das wir nur Scheißdressen bekommen. Also, das ist ihre Strategie, um uns zu zermürben.
Das kostet nämlich auch wieder Geld bei den Verkäufen.
Ja, in Saudi-Arabien verkauft sich das neue Leiber sicher super.
Na dann. Aber das ist halt schon wirklich, wenn man sich so anschaut, genau die Situation. Schön Schulden angehäuft in einer ganz anderen finanziellen Situation. Dann kam Covid, dann und eben auch zeitlich, da hatte ich schon irgendwie im Sommer einen Artikel gelesen, dass einfach das Pech von Laporta ist, dass Messis Vertrag diesen Sommer ausläuft.
Ja.
Das, also ausgelaufen ist. Wenn das ein Jahr davor gewesen wäre, wäre es nochmal durchgegangen, den Vertrag irgendwie zu verlängern. Wahrscheinlich in 2 Jahren auch, vielleicht sogar diesen, also vielleicht sogar 22 im Sommer, aber 21 war das schlechteste Moment. Und du hast jetzt auch genau diese Geschichten, Sponsorenverträge laufen
aus. Vor allem hättest du ihn verlängert, vor dem Sommer, bevor er ausgelaufen ist, hättest du das ganze Problem nicht gehabt. Das muss man halt auch dazu sagen. Aber man hat sich eben nicht zusammenfinden können vorher. Ja? Und dann kam eben die Tatsache, ein ausgelaufener Vertrag ist ein neuer Vertrag, den du abschließen musst. Und somit...
Ja. Also hätten sie es am 30.06. gemacht, hätte es gepasst. Mhm. Aber auch die Sache eben, jetzt, weil du es angesprochen hast, Flo, wegen den Sponsoren, es kommt ja auch noch dazu, dass einfach Ansu und Petri jetzt die ganze Zeit verletzt sind. Und ich glaube, es wird schon Ansu, um den war schon so ein Hype und der fehlt jetzt eigentlich ein Jahr lang.
Ja.
Und der hätte schon, ich sage jetzt nicht, dass er spielerisch ersetzen könnte, aber einfach den Stellenwert, also logischerweise nie das Messi-Niveau, aber schon so viel Hype um ihn hätte entstehen können weiterhin, dass du den auch, dass du das auch Sponsoren verkaufen kannst und sagen kannst, hey, schau mal, wir haben zwar den Messi nicht mehr, aber wir haben den nächsten Weltfußballer.
Und den nächsten
mit dem Mbappé teilweise ja über Jahre war, dass der ja extrem hoch gehandelt wurde. Ja.
Genau, also wenn du das hättest, dann hättest du auch eine andere Verhandlungsposition, aber der verliert jetzt einfach ein Jahr, Petri verliert ein halbes Jahr, da wäre es halt nochmal schwieriger.
Ja, das stimmt. Na passt, dann haben wir dieses deprimierende Thema auch hinter uns gebracht, oder Matthias?
Dann würde ich sagen,
ein kleines gutes Goodie zum Abschied dieser Folge. Dr. Brunner kommt mit übermorgen, glaube ich, wieder zurück zum Verein. Es ist schon offiziell. Das heißt, hoffentlich haben unsere Verletzungssorgen damit ein wenig ein Ende oder sie sind abgeschwächter in normalem Ausmaß, weil das wäre schon mal einfach der beste Transfer, wenn das so aufgehen würde.
Das wäre wirklich, wenn die ganzen Muskelverletzungen aufhören würden, das wäre wirklich ein Geschenk. Mhm. Was man an der Stelle natürlich auch noch erwähnen muss, dass wahrscheinlich, so wie es klingt, morgen Sergio Aguero seine Karriere beenden muss zum Thema Transfers. Der war eigentlich ein wirklich gelungener Transfer im Sommer, der vermutlich auch gekommen ist, weil er dachte, mit Messi spielen zu können. Dann ist der schon dazwischen gekommen und dann jetzt war er verletzt. Dann hat er ein paar sehr vielversprechende Auftritte gehabt und dann kamen seine Herzprobleme, die ihn leider offensichtlich zum Karriereende zwingen, was sehr, sehr bitter ist für ihn, traurig, auch einfach so. Ja. Also wirklich eine sehr, sehr gute Karriere, die auf sehr unschöne Art in allen Aspekten zu Ende geht. Also nicht nur weswegen er seine Karriere beenden muss, sondern auch noch, dass es so bei Barca passiert, ist schon auch bitter. Eigentlich wäre schon auch schön gewesen, wenn er bei City geblieben wäre für ihn. Aber das wird die Situation nicht leichter machen, dass das jetzt
offiziell. Das einzige Schöne daran, muss man sagen, ist, dass er sein einziges Klubtor im Klassiko geschossen hat. Das ist schon.
Also, wirklich? Ist das das einzige gewesen?
Ja, weil es eingewechselt worden ist, das erste Spiel und dann hat er vom Start gespielt und ist raus mit dem
Herz. Ja, ich war ja im Stadion, ne?
Ja.
Jetzt haben wir gebrochen.
Aber es waren die nicht mal, glaube ich, nicht mal 90 Minuten, die er gespielt hat für den Club.
Aber um jetzt das trotzdem nicht zu schön enden zu lassen, einfach auch nochmal angemerkt, es war wertlos.
Oh Mann, toll.
Und täglich ist das Murmelbier.
Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns in die wohlverdienten Weihnachtsfeiertage. Feiertagspause wahrscheinlich. Und melden uns ziemlich sicher im neuen Jahr dann wieder, hoffentlich mit besseren Aussichten und keine Ahnung, weniger Depressionen als
bis jetzt. Mit frischen Erinnerungen, ja genau.
Und vielleicht einen neuen Spieler. Schauen wir mal.
Was das Christkind bringt.
Ja. Voll. Bitte, liebes Christkind, ich wünsche mir einen
Ferran Torres.
Den Stürmer, wenn nicht. Ja.
Bis dahin, Kulés, Ohren steif halten. Es kommen bessere Zeiten.
Vielleicht.
Visca.
Ciao.
Ciao.